Jürgen von der Lippe, bitte bringen Sie folgenden Satz zu Ende. Den besten Sex hatte ich
noch vor mir.
Die Hoffnung,
als ich feststellte, dass nichts mehr geht.
Eins zu eins. Der Talk auf Bayern 2. Caro Matzko im Gespräch mit
Jürgen von der Lippe, Komiker, Musiker und Sexperte.
Ich wünschte, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie könnten dieses völlig verblüffte Gesicht sehen. Sind Sie nicht einverstanden mit der Trias, die wir gesponnen haben für Sie?
Na, ist wunderbar. Sie haben ja Kopfhörer auf und amüsieren sich wie Bolle und ich kriege nichts mit. Das ist ungerecht. Auch sexistisch.
Komiker, Musiker und Sexperte.
Das kann man so nicht stehen lassen. Ich bin Altsprachler, Stoiker oder Anhänger des Stoizismus. Und Sportfanatiker.
Dann muss ich jetzt mein Manuskript komplett wegwerfen.
Nein.
Nein?
Nein, nein, dann gehen wir nach dem anderen vor.
Na, das muss ja gar nicht sein. Aber sagen Sie mir doch mal, wo das alles drinsteckt, was Sie jetzt genannt haben. Was war es? Stoiker, Altsprachler und Fußballfan.
Das Fußballer habe ich nicht gesagt, Sport.
Sportfanatiker, pardon. Das steckt alles auch in dem neuen Buch, um das es sich jetzt dreht, das diesen schwierigen Titel hat. Sextext, Sextett.
Es hätte auch den Titel haben können, ich bin jetzt wach. Mehr möchte ich im Moment nicht sagen.
Das heißt, Sie haben jetzt den Sex nur aufs Cover geschrieben, weil das sich immer noch verkauft?
Nein, nein.
Nein,
nein, nein, nein. Nein. Es ist ein Wort. Also lange Titel finde ich nicht so. Ein Wort ist schön. Das Folgebuch hieß ja Sex ist wie Mehl. Der Hintergrund war, das ist eine alte Müllerweisheit, zu viel und der Sack platzt. Und das war, sagen wir mal, immer der Türöffner bei jedem Gespräch, wenn man mich fragte, wieso ist Sex wie Mehl? Einmal hatte ein Zuschauer auch gesagt, man sollte beides im Haus haben und wenn nicht, kann man ja zur Nachbarin gehen. Das fand ich auch gut.
Ja, es funktioniert total gut. Ich gehe jetzt, dieses Buch sammelt ja, ich sage jetzt mal Kurzgeschichten, Satiren, Glossen. Es ist ein ganzer Kessel Buntes. Ich gucke jetzt gerade mal ins Inhaltsverzeichnis, was noch, also Sie hätten es auch, wenn Sie einzelne Wörter wollen, Sie hätten es auch Bewusstseinsstrom, Auto, Baumhaus oder Gender Jokes nennen können. Warum haben Sie sich dann für Sextext, Sextett?
Baumhaus ist so eine Geschichte, die sich fürs Vorlesen nicht so eignet, weil es ist ein bisschen kompliziert. Da spricht eine Frau mit offensichtlich ihrem Partner und das stellt sich aber am Schluss heraus, dass sie dieses ganze Gespräch auswendig konnte und sie sitzt gerade beim Psychiater. Und das ist eine reine Lesegeschichte. Gender-Jokes könnte ich machen. Das ist eine einfache Bedienungsanleitung für verunsicherte Männer, die sich nicht mehr trauen, Witze zu erzählen, die ihnen als sexistisch ausgelegt werden könnten. Und mein Rezept, jeder Witz, der, Frauen fand ich sowieso ein dummes Wort, der die Stoßrichtung Frau hat, muss begleitet werden von einem Witz, der die Stoßrichtung Mann hat. Wir können das ja.
Beim Wort Stoßrichtung mit dem Titel Sextett bin ich gleich wieder ganz woanders. Aber bitte geben Sie uns doch mal eine Leseprobe, Seite 66.
The number of the beast. Ja, sehr, sehr gerne. 66. Also, es fängt mit einem Witz an, der Frauen gleich übel aufstoßen wird. Letztens komme ich nach Hause, will mich auf die faule Haut legen, ist die einkaufen. Der immer geile Kerl, ein allbekanntes Klischee, die frauenverachtende Anmutung rührt nur daher, dass der unbekannte Autor den Doppelsinn von fauler Haut nicht aufgeben mochte, denn ohne den wäre der Witz keiner. Letztens komme ich nach Hause, will mich auf die Sozialpartnerin legen, ist die einkaufen, geht ja nicht. Hier wird also der Anschein der Geringschätzung in Kauf genommen, getreu dem Grundsatz, lieber einen feministischen Freund verlieren als einen Witz. Das weibliche Pendant zu diesem Scherz findet sich im Philogelos, da haben wir den Altsprachler, der ältesten erhaltenen Witzsammlung der Welt. Ein Mann kommt nach Hause, sagt zu seiner Frau, wollen wir was essen oder uns lieben? Kannst du dir aussuchen, aber ich habe nichts eingekauft. Hier ist die Frau die Wuschige. Ne? Es gibt also zu jedem Witz mit männlicher Hauptrolle einen entsprechenden mit weiblicher Hauptrolle. Und dieses Witzpärchen erzählt man immer zusammen und alles ist nice, wie die jungen Leute sagen.
Das heißt, nach dem Altherrenwitz gibt es auch den Altweiberwitz, oder?
Ich weiß gar nicht, wo dieses blöde Wort Altherrenwitz, das bezeichnet eigentlich einen Witz von um die Jahrhundertwende. Weil jeder Kritiker hängt an dem Wort, wenn er mir was am Zeug flicken will. Auch selbst Elke Heidenreich war sich nicht zu blöd dafür.
Mhm. Aber Sie sind ja ein Freund der Frauen.
Ich bin, sagen wir mal, der fulminanteste Feminist, den man finden kann.
Aber dann müssten Sie doch eigentlich nachvollziehen können, warum es Frauen, die ja auch eine gewisse Historie der Erniedrigung und der Kleinhaltung hinter sich haben. Und teilweise,
hinter sich haben.
Ja, aber teilweise habe ich schon auch immer wieder den Eindruck, dass das jetzt auch eine Rückkehr zu diesem maskulinistischen Prinzip gibt.
Nein, der Eindruck ist nicht ganz falsch, aber das ist eine Reaktion auf den Woken. Wahnsinn, der eine Rückkehr zum Urhorden-Feeling darstellt, im Gegensatz zum Habermasschen Universalismus, das heißt ein Miteinander, Multikulti, wenn man so will. Und die Identitätspolitik fordert, jeder muss sich auf seins besinnen. Also jeder muss erstmal sich auf seine Identität, was immer es auch ist. Und das ist halt Steinzeit.
Ich verstehe Ihre Kritik an der Identitätspolitik sehr. Ich verstehe auch dieses Gefühl, dazu widersprechen. Trotzdem möchte ich eine Lanze brechen, dass man manchmal vielleicht sehr sein Territorial Pissing betreiben muss, um auf sich aufmerksam zu machen. Also ich könnte jetzt mit meinen Glocken läuten und sagen, hier, I'm underpaid. Ich kriege zu wenig Geld im Vergleich. Das ist der Gender Gap. Außerdem leiste ich das Gros der Care-Arbeit, also der Fürsorgearbeit zu Hause. Und ich möchte mich nicht an den Herd ketten lassen. Oder wenn ich jetzt nicht so heteronormativ wäre, wie ich es bin und auch noch katholisch verheiratet, dann würde ich schon auch die Regenbogenflagge hissen und sagen, hier, absolut schwule Lesben, gleiche Rechte, queere Kultur. Ich muss jetzt erstmal ganz laut auf die Straße gehen. Oder auch unsere POC-Fellows, die sagen, People of Color, ich werde permanent beschimpft, erniedrigt, von der Polizei gefilzt, nur weil ich eine dunklere Haut habe. Ich verstehe das schon. Man muss vielleicht erstmal ganz einen großen Haufen machen, bis man gehört wird.
Das kann man. Aber die Beobachtung ist doch die, dass die Betroffenen, also Schwarze zum Beispiel, die sind das nicht. Es sind die weißen Unbeteiligten, die diese ganzen Regeln aufstellen, Sprachregeln. Und das ist witzig. Das ist nämlich der Grundwiderspruch, weil alle Weißen sind ja qua Weißsein strukturell rassistisch, wie es heißt. Mhm. Und wieso können die sich dann stark machen? Ich war bei Hart aber fair zu den Themen Gender und Rassismus. Und da war Andrew Onwegbu, ein gebürtiger Nigerianer, der in Kiel ein Restaurant betreibt und das heißt Zum Mohrenkopf. Mhm. Und er erzählte, erstmal hat er es begründet, im Mittelalter, wenn ein Mohr kochte, das war ein Qualitätsmerkmal, die konnten nämlich besser kochen als alle anderen. Und Mohr ist auch nicht rassistisch, weil das kommt, ist eine regionale Bezeichnung, kommt von Mauren, die Bewohner des heutigen Marokko, die auch überlegene Heilkünstler waren, deswegen die vielen Mohrenapotheken. So, und dann hat er erzählt, was ihm immer passiert, dass jede Woche weiße Menschen kommen und sagen, wir möchten den Chef sprechen. Ja, das bin ich. Nein, den Besitzer wollen wir sprechen. Ja, das bin ich auch. Was? Ach so. Und dann erklären sie ihm, dass er das Lokal umbenennen muss, weil es rassistisch ist. Und dann hat er den Satz des Abends gesagt, ich brauche keine Weißen, die mir erklären, wann ich gekränkt zu sein habe. Und dann erzähle ich noch, das habe ich auf der Bühne auch schon erzählt natürlich, und dann erzähle ich noch, dass mein schwarzer Kollege Dave Davis sein neues Programm genannt hat, ruhig brauner. So geht das.
Sie stimmen mir wahrscheinlich zu, wenn ich David Lynch, den Filmemacher, zitiere, der sagt, es ist eine wunderbare Zeit, am Leben zu sein für alle, die das Theater des Absurden lieben.
Ja, da bin ich jetzt nicht, also Beckett, da bin ich. Ich habe als Schüler habe ich mal ein Beckett-Stück gesehen, das weiß ich noch. Aber sonst bin ich mit dem Theater des Absurden nicht so vertraut.
Nein.
Ich finde unsere Welt im Moment, ja, man kann sie absurd nennen, ich finde es einfach schlimm.
Was finden Sie schlimm?
Putin, Gaza.
Fühlen Sie eine gewisse Schwere?
Klar, die fühle ich. Aber mein Job ist es, allen Menschen, die das auch fühlen, einen Moment lang zu ermöglichen, diese Kümmernisse abzusetzen und abzulachen.
Fällt Ihnen das schwerer als früher?
Also jede Zeit hatte ja ihre Probleme. Ich als sehr alter Herr habe ich ja das alles schon mal erlebt in den 50er Jahren unter katholischer Oberaufsicht. Das, was jetzt die Woken machen. Prüderie, Welle, das kenne ich schon alles. Und nur ohne Kirche. Ich habe ja mit der Faust der Kirche am Genital pubertiert. Das war auch nicht einfach.
Ein schönes Bild. Das lassen wir jetzt erstmal sacken, die Faust am Genital. Jetzt habe ich mal die ganzen schönen Sexfragen, schmeiße ich jetzt weg.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Caro Matzko trifft
Jürgen von der Lippe, Unterhaltungskanone.
Nicht nur Stoiker, auch noch Sportaficionado, Altsprachler, Sexperte und Unterhaltungskanone. Jürgen von der Lippe, ich habe heute meiner Tochter, die ist 12, heute früh gesagt, ich bin heute Mittag nicht da, weil Jürgen von der Lippe kommt zum Interview. Und dann hat sie gesagt, wer ist das? Wie würden Sie meiner 12-jährigen Tochter denn erklären, was Sie so machen?
Der würde ich sagen, geh ins Internet, rufe YouTube auf, gib Jürgen von der Lippe ein. Und dann kannst du dir 450 Videos angucken. Und das Neueste ist die vierte Leselust-Ausgabe, wo ich mit Thorsten Sträter komische Bücher vortrage.
Was unglaublich erfolgreich ist, dieses Literaturformat. Das ist ja im Prinzip die Weiterführung auf YouTube Ihrer Literaturreihe, die Sie für im Fernsehen gemacht
haben.
Was liest du? Warum haben Sie sich entschieden, zu YouTube zu gehen? Sind Sie dort freier?
Zunächst einmal, weil der WDR sich entschieden hat, diese Sendung nicht fortzusetzen, was ich auch so nur im Vorbeigehen erfahren habe, wo ich ziemlich angepisst war. Und dann haben wir vor 5 Jahren haben wir gesagt, ich habe ja so viel Senden, also Content, wie wir jungen Menschen ja sagen.
Inhalte.
Den wir da drauf tun können. Und stellen jetzt fest, dass wir in diesen 5 Jahren 167 Millionen Aufrufe hatten. Mhm. Alleine jetzt diese, die seit einem Monat läuft. Ich habe diese 2,5 Stunden Veranstaltung in 7 Häppchen aufgeteilt. Die haben jetzt auch schon wieder 2,5 Millionen.
Freut Sie das Interesse?
Ja, das freut mich. Ich meine, ich habe ja eine größere Reichweite, als ich in den dritten Programmen hatte. Viel mehr. Und ich kann vollkommen frei, ohne dass irgendjemand dazwischen redet. Und vor allen Dingen, ich bin auch zeitlich nicht eingegrenzt. Früher war das Format eine halbe Stunde, erst 3/4 und dann eine halbe. Und ich musste 2 am Tag machen. Was mit einem Gast, wo man eine halbe Stunde hat, um dem klarzumachen, dass er das und das machen will. Ich musste ja nun alles vorbereiten. Es kam ja kaum jemand mit eigenen Büchern an. Das war einfach nicht schön. Und jetzt ist es schön.
Das heißt, Literatur war für Sie schon immer das Lesen ein wichtiger Teil
Ihres Lebens? In der 2. Volksschulklasse habe ich schon Märchen geschrieben, die leider verloren gegangen
sind. Das ist wirklich schade.
Ja, und mein Lehrer sagte, du wirst mal Schriftsteller werden. Ob ihm jetzt genau das vorgeschwebt hat, was ich mache, ist eine andere Frage. Aber es war so. Ich wollte unbedingt lesen können. Und meine Mutter hat mir natürlich Märchen vorgelesen, wieder und wieder, dass ich sie auswendig konnte. Als ich mal im Krankenhaus war, wirklich war, habe ich so getan, als ob ich den anderen Kindern im Zimmer das vorlese. Hielt aber das Buch verkehrt rum, daran haben sie es gemerkt. Aber das war wirklich eine Leidenschaft und ist es immer geblieben.
Das heißt aber, Sie wollten auch schon von klein auf gern unterhalten.
Ja, aber ja, natürlich sind Märchen eine Form der Unterhaltung, aber es ist ja auch Literatur.
Wenn Ihre Mama Ihnen vorgelesen hat, die war doch auch berufstätig. Ist sie nicht Diätköchin gewesen, hatte ich
gelesen? Ja, aber das hat sie nicht mehr gemacht. So haben die sich kennengelernt, sie und mein Vater.
Ihr Vater ist doch Barkeeper im Striptease-Laden gewesen.
Ja, aber da noch nicht. Die haben sich kennengelernt, da war er Barkeeper im Kurhaus in Bad Salzuflen und da war sie Diätköchin. Und da hat er sie 3-mal versucht zu küssen, falls ich das noch jetzt erzählen soll.
Bitte.
Und 3-mal hat sie ihm eine geknallt.
Nein.
Und beim 4. Mal hat sie, na gut, dann.
Sie hat ihm wirklich, sie ist tätlich geworden.
Tätlich geworden,
und er hat sie nicht abschrecken lassen.
Nein, nein.
Was hat ihn denn an der Mama so fasziniert?
Ich weiß nicht, ob es der Sex war, das weiß ich. Ich war noch nicht auf der Welt.
Naja, aber dann irgendwann schon. Irgendwann? Sie hätten ja drüber reden können.
Na, das war nicht die Zeit, wo man jetzt über Sex redete.
Nein, oder? Nein, nur was Ihr Papa an der Mama toll fand, dass er sich nicht hat abschrecken lassen.
Nein, der hat sich halt verliebt. Er war ein wilder Hund. Er hat sich mal verlobt. Einmal ist die Verlobte mit seinem Bargeld durchgebrannt. Er hat nichts anbrennen lassen, ganz offensichtlich. Haben sie mal durchblicken lassen. Und es gibt Fotos, wo er mit seinen Barfrauen zu sehen ist, wo beide Wohlgefallen aneinander zu haben schienen.
Was haben Sie denn für Erinnerungen an diesen schillernden Papa?
Ich durfte meinen 16. Geburtstag unter Umgehung der Gesetzeslage dort feiern. Und das war schon toll, wenn eine kaum bekleidete Frau mir ins Ohr haut: Du bist also der Sohn vom Hänschen.
Hm? Hänschen klein geht
allein. Ja, mein Vater
hieß ja, Hans. Ja. Die Kumpels waren auch begeistert.
Die Kumpels waren mich beneidet, natürlich.
Was mir bei Ihnen, Jürgen von der Lippe, aufgefallen ist, ich bin ja quasi damit groß geworden, dass Sie immer im Fernsehen zu sehen sind. Ich finde es ziemlich absurd, dass Sie jetzt einfach hier sitzen im Radio bei mir.
Wieso ist das absurd?
Naja, Sie sind immer on screen gewesen und jetzt sind Sie in echt da mit Stoffwechsel und allem.
Ja, aber das ist gar nicht mein Beruf. Ich habe ja diese Fernsehtätigkeit, das was ja schön war, aber die hat immer zurückgestanden gegenüber der Bühne. Das ist mein Job. Ich habe erst die Tourneen geplant und dazwischen habe ich dann Fernsehen gemacht.
Und das ging schon immer vor die Bühnentätigkeit?
Immer, immer. Es hat ja auch so angefangen.
Was mir aber aufgefallen ist, als ich so richtig viel Fernsehen geguckt habe, das war dann auch in den 90er Jahren, als das Privatfernsehen dann für Furore gesorgt hat, ist mir immer aufgefallen, weil ich aus einem sehr konservativen Elternhaus komme, dass Sie, wie meine Tochter sagen würde, sehr viele böse Wörter auch verwenden. Also Sie sind so smart und intellektuell auf eine Weise und dann hauen Sie wieder einen raus. Warum machen Sie das?
Weil mich das reizt, diese Fallhöhe, der Clash zwischen High und Low, das ist mein USP.
USP, wie man heute sagt. Sie haben auch einen riesen Gefallen dran, diese ganze Bullshit-Sprache zu verwenden, die heute so en vogue ist, oder?
Ja, en vogue ist ja nun auch kein deutsches Wort.
USP, das ist unsere Sprache. Sie haben da ja ein feines
Gefühl
dafür.
Das ist ja Geschäftssprech.
Ja.
Ne? Also Unique Selling Point.
Ja, ja.
Ja.
Aber Sie wirken immer, als ob Sie es ironisch verwenden.
Ich weiß, ich will wahrscheinlich nur angeben und zeigen, dass ich es auch kann.
Das glaube ich Ihnen nicht.
Ja,
wollen
egal.
Sie manchmal angeben?
Ja, warum denn nicht? Will dich jeder angeben?
Nee, ich nicht.
Ach.
Nee, wirklich nicht.
Gar nicht?
Nee. Ich sehe keinen Mehrwert.
Okay, dann bin ich der Einzige hier im Raum.
Ja, wir sind ja nur zu zweit.
Ach so.
Jetzt erzählen Sie mir nochmal über Ihre Mama. Da möchte ich jetzt schon noch ein bisschen mehr wissen. Die war Diätköchin und hat dann den Vater gewatscht und dann?
Dann war sie Hausfrau und Mutter.
Haben Sie Geschwister?
Nein, ich bin alle Kinder, die wir haben. Meine Eltern haben das beschlossen, weil ich eine ausgesprochen schwierige Geburt war. Ich kam sehr viel später als angenommen und das war wohl sehr strapaziös für meine Mutter. Außerdem bin ich eine Zangengeburt.
Aua.
Die haben an mir wohl auch geübt. Also ich habe eine Delle im Kopf und deswegen bin ich auch sehr besorgt, weil mir jetzt die Haare ausfallen. Und meine Frau aber immer sagt, es ist doch peinlich, dass du die Haare lang wachsen lässt, um sie über die Platte zu legen. Schneid sie kurz, steh dazu. Ich sage, du kannst reden, du hast das Problem nicht.
Wo haben Sie denn die Delle?
Die Delle ist hinten, da wo die Zange, ne, um das Köpfchen.
Aber da sind ja noch Haare.
Da sind noch Haare, aber wenn ich meiner Frau folgen würde, dann wären da keine Haare mehr. Hm.
Da wo ich Dellen habe, bin ich froh, dass ich noch Haare wachsen habe. Das ist grauenvoll. Was ist denn das Wichtigste, was Sie von Ihren Eltern gelernt haben?
Also erstmal von meiner Mutter kochen. Ich habe schon, ich weiß nicht, mit 5 oder was, habe ich da schon dabei gestanden, probiert und irgendwie gerührt und was ich so machen konnte. Also das hat mich immer interessiert. Und natürlich Mixen fand ich auch toll. An meinem Geburtstag hat mein Vater dann alkoholfreie Drinks gemacht für die Jungs. Wir hatten ja damals nur Jungs in der Klasse. Ja, es gibt so schöne Geschichten, die ich von meinem Vater gelernt habe. Ich habe oft die Beobachtung gemacht, dass Leute, die in der Gastronomie arbeiten, sich unheimlich schlecht benehmen, wenn sie selber in der Kneipe sind und das Personal scheiße behandeln. Mhm. Und mein Vater war immer von ausgesuchter Höflichkeit, wenn wir mal essen, man hat ja nur einen freien Tag in der Woche. Und sowas fand ich schön. Er hat auch immer das Geld abgeliefert, kriegte ein Taschengeld, von dem er dann Geschenke zu den Festtagen für Mutter und mich kaufte. Und er hat in seiner wenigen Zeit wahnsinnig viel gelesen.
Also auch schon?
Auch schon.
Mhm. Was waren seine Lieblingsbücher?
Angelique.
Ah, ja. Also auch im Bereich von Sexyland, oder?
Ich habe es nicht gelesen. Ist es Sexyland?
Keine Ahnung.
Ich weiß es nicht, aber bestimmt sehr, sehr soft.
Zu Gast bei Caro Matzko auf Bayern 2.
Jürgen von der Lippe, Mann der bunten Hemden.
Was jetzt gar nicht stimmt, weil wenn er im Radio sitzt, hat Jürgen von der Lippe strikt schwarz an.
Das ist seine Dienstkleidung. Man braucht ja auch den Metzger auch nicht, wenn man ihn in anderen Zusammenhängen aus beruflichen trifft. Wo ist denn ihre blutbefleckte Schürze? Also das hat sich irgendwann mal ergeben aus meiner Weigerung, im Fernsehen Sakkos zu tragen. Weil wir hatten ja damals noch Scheinwerfer, die richtig brannten. Mhm. Und ich war auch nervös und schwitzte also wie Sau. Und da habe ich gesagt, ich möchte Kleidung, die man waschen kann. Weil wer jemals einem Straßenbahnschaffner, der 15 Jahre dieselbe Jacke getragen hat, zu nahe gekommen ist, weiß, wovon ich spreche. Also bis ich mal beim Film gelernt habe von der Kostümbildnerin, dass man die Klamotten wohl waschen kann. Man kann in so einen Sakko waschen.
Ja, ich kaufe nur Jacketts, die man waschen kann.
Ja, auch wenn es nicht drin steht. Der hat ja alles gewaschen. Das ist überhaupt kein Problem.
Ja.
Gut. Aber dann haben die in ihrer Not, sind die dann auf bunte Hemden gekommen, die Kostümbildnerin. Und dann hat sich das aber wirklich herausgemändelt als ein Must. Weil wenn ich so im Winter, wenn es auf den Bühnen ja auch zieht, dann kam ich da schon mal im Sweatshirt und die Leute, dann habe ich begriffen.
Die möchten das.
Die müssen, ich muss das machen.
Ist Jürgen von der Lippe, dieser ist ja ein Künstlername.
Ja.
Ist es eine Rolle auch?
Nein, was heißt Rolle?
Naja, so wie Sie die Dienstkleidung dann tragen. Sind Sie dann als Bühnenfigur jemand anders oder anders als die Privatfigur?
Ich bin keine Bühnenfigur, ich habe aber Bühnenfiguren auch gehabt. Mhm. Aber es gibt ja Kollegen, Kolleginnen auch, also ob die jetzt als Putzfrau kommen oder als Finanzbeamter. Das wäre mir aber zu langweilig, 1,5 Stunden in einer Figur. Ich streue das so ein. Ich habe meinen Rocker Kalle, ich habe meinen Priester, ich habe meinen fiesen Opa gehabt und ein weiteres Unterhaltungsstilmittel sind halt die Songs. Aber ich finde das schon schön, wenn so ein 2,5-Stunden-Programm viel Abwechslung bietet. Aber wenn ich Stand-up-Monologe mache, dann nicht als Figur. Das ist dann halt ein Geplauder über Themen. Mhm.
Wann haben Sie eigentlich gemerkt, dass Sie ein musikalisches Talent auch haben?
Meine erste Platte, die ich bekommen habe, war vom Lukas-Trio Revolver Jim aus Texas. Und da fielen Schüsse in dem Song. Also da war schon ein komödiantisches Element, was ich mochte. Und Musik habe ich immer gemocht. Ich war Deutschlands größter Freddy-Fan, aber auch mit meinem hellen Stimmchen diese Lieder nachgesungen und habe das dann später auch auf der Bühne. Ich habe einen ganz ordentlichen Freddy gemacht. Mhm. Jimmy Brown, das war ein Seemann und das Herz war ihm so schwer. Und es blieben ihm 2 Freunde, die Gitarre und das Meer. Hm? Das habe ich wunderschön.
Sie sind wirklich so ein großer Unterhalter, muss ich jetzt echt sagen. Ich meine, während des Soundchecks haben Sie mir Bert Brecht hier rezitiert. Aber wieder in einer ganz anderen Stimme. Könnten Sie uns nochmal eine Brecht-Kostprobe geben?
An jenem Tag im blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum, da hielt ich sie, die stille, bleiche Liebe, in meinem Arm wie einen holden Traum. Ich habe 2 CDs mit solchen Gedichten gemacht und wunderschöner Musik.
Ist doch eigentlich aber wunderbar. Sie sind sie Mitte 70, wirken natürlich gar nicht so, wobei ich auch gar nicht weiß, wie man mit Mitte 70 wirken sollte oder macht oder so. Aber sie sind, kann eigentlich doch ihr ganzes Leben lang sich mit Dingen beschäftigen können, auf die sie Bock haben.
Mich lässt diese Frage nicht los. Wie muss man mit Mitte 65, 70 wirken? Also man sollte...
Man sollte nicht
wirken wie mit Mitte 80. Das fällt mir nur ein dazu.
Nein, ich meine damit, dass sie brennen so an beiden Enden. Und es wirkt zumindest auf mich so, als hätten sie eine helle Freude dran, dass sie ihr ganzes Leben mit diesem ganzen lustigen, ja, was sie ihr erfreut, sich beschäftigen konnten.
Ja, es muss auch nicht immer lustig sein. Unterhaltung ist ja alles. Also ich lese halt, Gedichte machen mir Freude, wobei ich sehr wählerisch bin. Also ich habe so ziemlich alles gelesen, was es gibt. Sind nur so 20, 30 Sachen. Jetzt interessieren mich natürlich die komischen Gedichte. Gernhardt ist tot, aber wir haben Marco Tschirpke. Das ist in meinen Augen der Nachfolger für Gernhardt. Thomas Zeller ist auch nicht schlecht, aber dann wird es schon eng. Es gibt aber Gedichte, die ich mit meiner Frau im Pool, im Urlaub zusammen, wenn wir Poolgymnastik machen mit Nudel und allem.
Moment, jetzt blättert er nochmal in seinem Buch. Sechs Text.
Ich hab's schon. Also dann machen wir vier Zeiler, meine Frau und ich. Also jeder, man gibt was vor. Und
Sie dümpeln, also dass wir es uns vorstellen, Sie dümpeln beide auf je einer Nudel?
Mit der Nudel oder anderen Gerätschaften. Und das ist halt langweilig. Wir sind dann so eine Stunde im Pool. Und dann machen wir Gedichte. Wir machen auch andere Sachen. Wir machen auch Mnemotechnik zusammen. Also merken uns 20 Items mit Preisen und fragen uns dann ab, was ist Nummer 16? Das ist eine Harke zu 4,95 und sowas. Also ein Gedicht. Meine Fresse, war das lecker. Grölt beseelt der feine Schmecker. Dafür gibt es glatt 3 Sterne. Das hört der Dönermann doch gerne. 2 Ringer ringen auf der Matte. Beide haben eine Latte. Am Schluss gewinnt Horst gegen Peter. Differenz 2 Zentimeter. So, und die singe ich dann aber bei der Lesung. Ich habe so eine kleine Gitarre, damit eben...
So, ich habe mein Manuskript, das ich irgendwann mal vorbereitet habe für dieses Gespräch, irgendwo schon längst begraben. Das macht aber überhaupt nichts. Ich frage jetzt nur noch Sachen aus dem Bauch raus. Sie haben gerade so schön eine Szene beschrieben, wie Sie mit Ihrer Frau auf der Schwimmnudel dümpeln und Sie sich gegenseitig zum Gehirnjogging oder zum Dichten animieren. Sie sind seit 40 Jahren mit Ihrer Frau liiert. Stimmt's? Oder mehr sogar?
Wir gehen jetzt ins 44. Nee, ins 45. Jahr.
Und dazwischen, das ist aber das Schöne, waren Sie ja nochmal anderweitig aber auch liiert. Also das heißt, Sie waren mit Ihrer Frau zusammen, haben sich dann schockverliebt in die damals sehr erfolgreiche Moderatorin Margarete Schreinemakers. Mhm. Und dann haben Sie die Rolle rückwärts gemacht, nach 2 Jahren.
Nee, so lange war das nicht. Nee. Die Hochzeitsfotos waren noch gar nicht entwickelt. Und ich rede von Polaroids.
Gut, nee, ein Amour fou.
Wir haben einfach beide festgestellt, dass das, wir waren beide verknallt, aber wir passten nicht zusammen. So einfach ist das. Und dann haben wir uns rechtzeitig wieder getrennt, haben uns vorsichtig wieder angenähert, meine erste Frau und ich. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt machen wir das mal ordentlich weiter.
Was ist denn jetzt Ihr Erfolgsgeheimnis in der Ehe?
Getrennte Wohnung. Jeder Psychologe, jetzt mal ernsthaft, empfiehlt ja mindestens getrennte Schlafzimmer. Ich glaube, dass wenn Menschen den ganzen Tag aufeinander hängen oder sagen wir mal zumindest mal den ganzen Feierabend aufeinander hängen und dann auch noch zusammen schlafen und das ist irgendwann, man braucht einen Rückzugsort. Also getrennte Wohnung, das war jetzt auch keine Absichtserklärung, nur ich habe ja sehr spät, ich war schon sehr lange gelernter Junggeselle. Und das noch in einem kreativen Beruf. Das heißt, ich musste nicht fragen, darf ich jetzt dichten gehen? Ich konnte immer über meine Zeit verfügen. Und das ist ein ungeheurer Luxus. Wenn ich nicht mehr schlafen kann, stehe ich um 4 Uhr auf und setze mich an den Computer und schreibe irgendwas. Und meine Frau hatte aber, und kommt ja nicht aus Berlin, die hatte aber in Berlin ihre Mutter und die hatte ein Häuschen im Grünen mit 2 Seen vor der Tür. Und da ist meine Frau dann hingezogen und das hat sie dann halt auch geerbt, das Häuschen. Und das liebt sie. Sie hat auch immer Tiere. Ich weiß nicht, wie viele Hunde ich schon erlebt habe. Und ich bin aber Stadtmensch. Ich könnte das nicht da draußen. Und deswegen verabreden wir uns dann entweder bei ihr oder bei mir, je nachdem, wozu wir gerade Lust haben.
Und dann freuen sie sich aufeinander?
Ja. Und dann sind wir auch füreinander da, natürlich, in dieser Zeit oder im Urlaub. Und im Urlaub ist das, wir machen dann so, weiß ich nicht, 4, 5 Wochen, wir haben dann so eine Butze auf Malle mit dem Pool, wo wir dann dichten. Mhm. Und sie malt dann und ich schreibe. Ich habe so eine überdachte Veranda. Deswegen habe ich das damals vor, weiß ich nicht, 24 Jahren gekauft. Ich habe das zufällig gesehen und habe mir, mein Gott, hier sitzen und schreiben. Und das ist auch aufgegangen. Das ist schon, ja, und dann spielen wir aber turniermäßig. Wir haben 32 Spiele. Meine Frau führt Buch, wer was gerade gewonnen hat.
Wie Spiele? Gesellschaftsspiele
na,
oder was?
Na,
Mühle.
Na, Mühle ist zu einfach. Aber vier gewinnt, ist sehr, wenn die Konzentration nachlässt, ist das sehr spannend. Take That ist ein schönes Kartenspiel. Rummikub spielen wir. Also,
Schafkopfen?
Nee, das ist die bayerische Variante. Aber wir spielen Bauernskat. Das kann man ja zu zweit spielen. Also Bauernskat, bekannt?
Ich hasse Spiele.
Echt?
Ja. Ich finde es ganz schlimm. Ich habe schon als Kind Gesellschaftsspiele verachtet, weil ich dachte, wir können uns doch gut unterhalten.
Ja, bin ich hier. Ja, man unterhält sich doch beim Spielen.
Nein.
Man hasst einander.
Ich hasse Spielregeln. Mich allein damit zu beschäftigen, macht mich fertig. Das ist so viel verlorene Lebenszeit.
Ach, nein. Schiller sagt, der Mensch ist nur ganz Mensch, wo er spielt.
Schiller hatte auch einen Gammelapfel in der Schublade und war druff.
Nicht in der Schublade, der war auf dem Schreibtisch, genau wie Shakespeare.
Die Faulgase.
Ja.
Haben Sie eigentlich mal Drogen genommen?
Nein. Also gekifft.
Ja.
Das war ein paar Mal in der WG und das war, was ich lustig fand, ich konnte, wenn ich wenn ich gekifft hatte, Schwarz-Weiß-Filme sehen, so todernst mit Rudolf Prack und Ruth Leuwerig und da habe ich mich kaputt gelacht. Und ich kriegte auch Lust auf Schokolade, das war das. Aber ansonsten war mit mir nichts los, kreislaufmäßig ging gar nichts, ich musste sitzen, man durfte mich auch nicht bewegen.
Stabile.
Und mittlerweile, dann habe ich es nochmal irgendwann probiert und dann brach der Kreislauf sofort zusammen.
Ja, also, Finger weg von dem Zeug.
Ja.
Holly Cole, Too Darn Hot, und Jürgen von der Lippe ist zu Gast hier beim Talk auf Bayern 2 und er hat gesagt, er hat schon mal ein Konzert von Holly Cole gesehen, aber da war sie druff.
Ja, würde ich so sagen.
Ja, was hatte das für Auswirkungen auf den Musikgenuss, den sie hatten?
Die wirkte komisch, also Menschen, die was genommen haben und dann, die sind dann nicht schlecht, aber sie wirken neben sich. Im Gegensatz zu Leuten, die es gibt, also sagen wir mal Billy Joel, das sind faszinierende Konzerte, weil der einfach, oder den Huey Lewis, das sind so, die explodieren so. Und die Bryan Adams auch, das ist, war jetzt wieder, habe ich mir wieder aufgenommen, so ein Solo-Konzert, das ist ja sehr reduziert, der hat ja wirklich nur, also Gitarre, da hat er noch einen Gitarristen, Basser und Schlagzeug, das war's. Hat er noch ein Keyboarder, weiß ich gar nicht.
Gehen Sie zu Live-Konzerten?
Habe ich gemacht. Ich gehe mittlerweile, also so Menschenansammlungen macht mir nicht mehr so einen Spaß. Letztes Mal, wo ich im Konzert war, das war allerdings gigantisch, Leonard Cohen. Mhm. Das war, boah.
Und Menschenansammlungen meiden Sie, weil Sie dann Autogramme geben müssen? Nein, oder weil Sie Angst haben, krank zu werden, sich irgendwo was zu holen? Oder?
Ach, nein, das nicht. Aber das ist so, irgendwie ist das nicht mehr, es ist ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone. Also ich sitze schon sehr gerne zu Hause oder bin eben auf der Bühne. Oder gehe essen oder koche, habe Gäste, sowas.
Das heißt, man weiß ja irgendwann auch, was gut ist und was man gerne macht und muss nicht mehr so viel ausprobieren, oder sind Sie noch sehr abenteuerlustig?
Überhaupt nicht mehr, nein. Ich vermisse, oder sagen wir mal so, ich bedauere, dass ich nicht mehr Zeit zum Schreiben habe. Ich bin also ein Tag, wo ich nichts geschrieben habe, dann werde ich, das finde ich nicht schön. Also ich kann stundenlang.
Jetzt sind ja auch wahnsinnig viele Geschichten, die jetzt in Ihrem neuen Buch da den Weg ins Buch gefunden haben. Das sind viele kurze Texte. Wie kommen die zustande? Fällt Ihnen dann irgendwo ein Dialog auf oder hören Sie irgendwo was mit? Oder kommt das aus Ihrem Leben oder wo
alles,
holen Sie sich die Inspiration?
Alles. Man rennt ja ständig mit ausgefahrenen Antennen rum. Man liest immer, das ist auch ein bisschen mühsam, man liest auch immer.
Jetzt wechseln Sie plötzlich ins Mann. Es ist, glaube ich, nicht jeder. Ich glaube, Sie lesen immer und haben immer die Antennen also
jeder,
draußen.
Jeder Autor, generisches Maskulinum, rennt so durch die Welt, guckt. Zeitung liest man nicht mehr, um Zeitung zu lesen, sondern um zu gucken, hat Baerbock sich wieder versprochen. Ne? Das, was dann Eingang findet in einer Geschichte.
Das heißt, Sie sind immer auf der Suche nach Inspiration für Texte.
Ja.
Was gibt Ihnen denn das Aufschreiben? Freuen Sie sich dann über sich selber? Was Sie
also erstmal hoffe ich, dass mir der Text gelingt. Also, dass das dann eine schöne, sagen wir mal, 4-5 Minuten Nummer wird. Denn ich schreibe die Bücher ja auch nicht um der Bücher willen. Ich schreibe sie ja für die Lesung, für die Auftritte.
Mhm. Das ist ja eine andere Herangehensweise auch, oder? Das heißt, wenn Sie schreiben, hören Sie sich schon das Lesen?
Nicht jede Geschichte eignet sich zum Lesen. Es gibt auch Sachen, wo man denkt, das ist sehr schön, das ist was für den Leser. Das eignet sich einfach nicht. Das hat nicht genug Pointen. Es ist auch ein bisschen stiller. Das finde ich dann auch schön. Ich weiß auch nicht, wenn ich anfange, ich weiß auch nicht, wie es wird. Also ich mache mir da keinen Plan. Das ist der Anfang. So muss es enden. Das mache ich nicht. Das habe ich von Stephen King gelernt. Sammel dir dein Personal zusammen, nimm eine Situation und guck, was passiert.
Im Kopf quasi.
Ja.
Im Kammerspiel.
Und lass die machen. Lass die Figuren machen.
Das ist doch eigentlich wunderbar, oder? Dann sitzt man da und hirnt seine eigene Welt zusammen.
Ja.
Das verstehe ich, dass Sie das gerne mögen. Jetzt sind Sie schon so lang in diesem Schaugeschäft tätig und haben schon so viel erlebt. Worüber sind Sie denn heute froh?
Dass ich das schon so lange machen darf. Und der Kopf und der Körper noch mitmachen und das Publikum noch Spaß hat. Jetzt kommen durch den YouTube-Kanal, also das kann man wirklich sehen, hinterher beim Signieren, auf der Bühne sieht man ja nichts. Da kommen dann wirklich auch wieder die Kinder mit, also 10-Jährige habe ich. Und die kennen mich aus dem Kanal.
Gibt es irgendwas, was Sie ausgelassen haben? Gibt es ungelebtes Leben, wo Sie sagen, hätte ich mal?
Groucho Marx hat gesagt, auf die Frage, was würden Sie wünschen, was, und hat da gesagt, mehr Stellungen ausprobieren. Groucho Marx war das halt.
Jetzt habe ich gerade Caucho.
Nicht Caucho, Groucho Marx.
Ja, also dann geht es wieder zurück zum Sex.
Ich zitiere das, wenn ich das gefragt werde. Mir fällt nicht viel ein. Also ich hätte gerne mehr Bücher gelesen. Ich habe ja nicht so viel Zeit zum Lesen, wie ich möchte, weil ich brauche ja die Zeit zum Schreiben und zum Auftreten. Wenn man bei mir reinkommt, ich glaube so, weiß ich nicht, mittlerweile werden es, weiß ich nicht, 4000 Bücher oder was sein. Die sind in den Regalen und dann liegen die auch stapelweise davor. Meine Frau sagt, sag mal, ja, ich sag, was soll ich denn machen?
Sind das Bücherstapel, die Sie noch lesen wollen?
Ja, ich gehe an keinem Buchladen vorbei. Ich habe auch 2 Stammbuchläden, sehr gut geführt, beide. Und die wissen ja auch, wie ich ticke. Die sagen, ich habe ja wieder was für Sie. Ja, da sagt man doch, nee, möchte ich nicht. Das sind ja auch gute Empfehlungen immer.
Und dann ist da dieser Stapel des schlechten Gewissens.
Ja, genau so.
Haben Sie auch mal welche angelesen und dann nach ein paar Seiten weggehauen? Verfahren Sie so, dass Sie sagen, wenn die ersten 20 Seiten...
Na, 20 ist zu wenig. Das ist zu wenig? Ja, also 50 muss man schon machen. Und dann kriegt sie meine Friseurin, die hat so ein Regal, wo die Leute sich bedienen können. Mhm. Oder der Supermarkt hat das auch. Es würde nie ein Buch wegschmeißen, das macht man nicht. Also so wie Dennis Scheck, das ist, den könnte ich da mal in den Arsch treten, wenn ich das sehe.
Das tut Ihnen weh. Das tut mir übrigens auch weh, wenn er das so weghaut. Dieses Buch hauen wir nicht weg. Es ist von Jürgen von der Lippe. Es ist neu rausgekommen. Geschichten und Glossen. Es heißt Sextext Sextett. Jetzt am Ende der Sendung kann ich es ganz gut aussprechen. Auch morgen gibt es wieder ein 1:1 hier auf Bayern 2. Ist eine Wiederholung der schönen Sendung von Anja Scheifinger. Die hat die Miss Germany 2022 getroffen, die Greenfluencerin Domitila Barros. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen.
Missionarstellung, ja. Für die, die es nicht wissen. Frau am Rücken, Mann in Afrika.
Vielen herzlichen Dank für den Besuch, Jürgen von der Lippe.
War mir ein großes Vergnügen. Dankeschön.
Wenn Sie mehr Stellungen ausprobieren wollen als Groucho Marx und dabei vielleicht auch noch zur Inspiration einen Podcast hören wollen, weil Sie multitaskingfähig sind, dann probieren Sie doch mal vielleicht in der guten alten Missionarstellung zum Warm-up im Namen der Hose den Podcast von unseren BR-Kolleginnen und Kollegen Ariane Alter und Kevin Ebert. Die treffen Callboys, Dominas und Pornostars. Und was Ihnen dabei alles passiert, das können Sie in der ARD-Audiothek nachhören und den Rest können Sie sich dann vorstellen.